Eigentlich ist das schon eine Predigt gewesen. Ne? Eine gute Predigt. Auch ein Teil der Predigt. Ich hoffe, das fällt mir jetzt nicht entgegen. Ja. Gott bietet uns sein Reich an, jeden Tag, indem wir uns in Gehorsam üben dürfen, seine Gebote halten, Sünde überwinden und einen großen Segen auch hier schon haben, seinen Frieden, den Jesus uns versprochen hat, hier auf der Erde. Ich möchte vielleicht zum Anfang eine Geschichte mit euch behandeln, die wir schon gut kennen, aber die so interessant und so spannend, dass ich die noch einmal mit euch besprechen möchte. Und zwar steht in Daniel 3. Daniel 3 und dort ab Vers 1 einfach so, wie wir das schaffen, so ein bisschen die Geschichte zu behandeln. Ihr seht schon, worum es da geht in der Geschichte. Das war im Reich von König Nebukadnezar und das war nach der Begebenheit mit dem Traum, was König Nebukadnezar hatte in Kapitel 2, mit dem großen Standbild, was Gott ihm gegeben hat. Übrigens, hier wurde auch in Daniel 2 wurde ein Ungläubiger als Prophet genutzt von Gott. Interessant, oder? Also er hat einen Traum bekommen und dieser Traum, der dieser ungläubige Prophet ungläubige Nebukadnezar hatte, der gilt, ist eine Vorhersage bis in die Zukunft, bis zur Wiederkunft Christi. Interessant, oder? Weil wir vorhin vom Propheten gesprochen haben in der Lektion. Ja, und hier ist jetzt Kapitel 3. Eine Geschichte, wo der König wohl anscheinend etwas überheblich geworden ist, Nebukadnezar, und hatte sich ein goldenes Standbild erbauen lassen und wollte, dass dieses Standbild angebetet wird. Und das lesen wir jetzt einfach mal. Ab Vers 1 lese ich das mal mit euch durch. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen, das war 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Das stellte er in der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter, Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und sobald nun die Satrapen, Vorsteher, Statthalter, die Räte, Hofschatzmeister, alle, die er jetzt eingeladen hat, samt allen Provinzvorstehern, die zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, und als sie vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hatte, da rief der König, der Herold, mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen. Sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und aller Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Und Vers 6, wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, also all der Musikinstrumente hier hörten, fielen alle Völker und Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und naja, jetzt gab es aber einige, die waren nicht ganz so treu dem König Nebukadnezar und hatten dieses Bild nicht angebetet. Das ist Vers 8, ab Vers 8. Deswegen traten zur selben Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden, diese drei Männer. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, mögest du ewig leben. Du hast, O König, einen Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der ganzen Musikinstrumente hört, niederfallen und das goldene Bild anbeten soll. Vers 11, wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast, Sadrach, Meschach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. Vers 13, anstatt dass der König Nebukadnezar sich jetzt daran erinnert an diese drei Freunde und an den Daniel, der ihm so wunderbar diesen Traum erklärt hat und diese Geschichte, die vorher passiert ist, und er den König des Himmels sogar anbeten ließ, Ende des Kapitels 2. Trotzdem befahl Nebukadnezar hier ab Vers 13, Kapitel 3, mit grimmigem Zorn, dass man Zadrach, Meschach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurden jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen: Schadrach, Meschach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Er hat sich auch gar nicht ausreden lassen und keine Antwort finden lassen, hat gleich Vers 15 bestimmt. Nun, wenn ihr bereit seid, also praktisch, ihr habt das nochmal eine Chance, ja, euch niederzuknien. Sobald ihr den Klang der ganzen Musikinstrumente hier hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn ihr es aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten könnte? Gerade in Kapitel 2 hat er den Gott des Himmels noch anbeten lassen. Und hier verurteilt er diesen Gott des Himmels und lästert gegen Gott. Und Vers 16 haben die drei geantwortet und sprachen zum König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. Und auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Also das war eine ziemliche Empörung. Sie haben es eigentlich nicht nötig, dem König zu antworten, haben sie gesagt. Und sie werden es ganz sicher nicht anbeten, das Bild. Und der Feuerofen, der war in Sichtweite. Ja, also manchmal ist es so, dass Strafen nicht ganz in Sichtweite sind und dann ist es vielleicht, fällt die Antwort etwas leichter. Aber wenn jetzt doch dieser Ofen da schon in Sichtweite ist und 7-mal heißer gemacht wurde und auch keine Rettung in Sicht war und trotzdem standhaft die Gebote Gottes halten, nicht gegen Gott sündigen, also nicht niederfallen, das ist doch schon eine beachtliche Tatsache, oder? Ja, und Vers 19, der König wurde voller Wut, das Aussehen seines Angesichts veränderte sich gegen Schadrach, Meschach und Abednego. Und dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Und den stärksten Männern in seinem Heer befahl er, Schadrach, Meschach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Und da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mänteln und Beinkleidern samt ihren Turbanen und ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Und weil Vers 22 nun der Befehl des Königs so dringend war und der Ofen so übermäßig geheizt war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Schadrach, Meschach und Abednego hinauftrugen. Diese drei Männer aber, Schadrach, Meschach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuerofen. Und ab Vers 24, denn bis dahin ist keine Rettung in Sicht, die Situation hat sich nicht geändert und der Feuerofen eben, wie gesagt, so heißt, dass die Männer, die sie hochgetragen haben, sogar verbrannt sind. Jetzt fielen sie in den Feuerofen und jetzt ab Vers 24. Da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht drei Männer gebunden ins Feuer geworfen? Und sie erwiderten und sprachen zum König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe 4 Männer mitten im Feuer frei umherwandeln. Und es ist keine Verletzung an ihnen, und die Gestalt des 4. gleicht einem Sohn der Götter. Darauf trat Nebukadnezar vor die Öffnung des glühenden Feuerofens, begann und sprach: Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Knechte Gottes, des Allerhöchsten, tretet heraus und kommt her. Da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer hervor. Daraufhin versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt, ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Und da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Schadrachs, Meschachs und Abednegos, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet hat, die auf ihn vertrauten und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber nicht hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Was für eine Wandlung hier. Und jetzt kommt es noch stärker, Vers 29. Und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen vor dem Gott Schadras, Meschachs und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus zu einem Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der so erretten kann wie dieser. Daraufhin machte der König Schadrach, Meschach und Abednego groß in der Provinz Babel. Vers 30. Ja, was für eine Standhaftigkeit. Nicht zu sündigen, nicht gegen Gott zu sündigen und sich nicht niederzubeugen. Ich weiß nicht, wer das schon mal so durchdacht hat. Also ich war öfter mal oder war mal in Rom und da ist es so üblich auf dem Petersplatz, ja, wenn der Papst auf dem Balkon erscheint, zu gewissen Feierlichkeiten, dass sich so alle niederbeugen. Und ich war es nicht persönlich dort, aber da war ein Bekannter dort mit einer Reisegruppe Adventisten und die haben dann auch als so diese, ja, wie soll ich sagen, also als alle sich niedergebeugt haben, dann sind sie stehen geblieben. Und es ist schon sehr unangenehm, dann so stehen zu bleiben. Da war jetzt kein glühender Feuerofen, der jetzt da, in den sie geworfen wurden, aber trotzdem ist schon eine gewaltige Leistung, da stehen zu bleiben, wenn man alle sich niederknien. Man wird mit einmal sichtbar, ja. Alle sehen einen. Und manche mögen vielleicht denken, naja, jetzt dieser Schnürsenkel, der mich immer schon gestört hat, der jetzt so offen ist, jetzt ist eine gute Gelegenheit, ihn zuzubinden, oder? Kann man noch denken, oder? Ja, ich bin jetzt auf dem Petersplatz und bis hier habe ich es geschafft, nicht auf den Schnürsenkel zu treten und nicht hinzufallen. Und jetzt kann ich den noch zubinden, oder? Könnte man noch denken, oder? Aber die drei haben angesichts des Todes, des schrecklichsten Todes, den man sich vorstellen kann, haben sie nicht niedergekniet und haben auch dem König ganz scharfe, deutliche Worte. Sie hätten auch demütig sagen können, ja, lieber König, entschuldige bitte, wir dienen dem Gott des Himmels und du weißt, dass Daniel dir vorher das alles schon erklärt hat, dass du es erlebt hast in einem Traum, wir hätten ihn an alles erinnern können. Ja, vielleicht hätte er sich dann vielleicht doch umschwenken lassen und hat, ja, stimmt, der Daniel hat mir mal so ein Standbild erklärt, ja, an den Traum erinnert. Aber sie haben das nicht gemacht. Sie haben ziemlich ernst, energisch dem König geantwortet. Wir bleiben standhaft. Interessant ist diese Geschichte, weil wir haben ja ein interessantes Gegenbild in Offenbarung 13. Und dort ab Vers 14 und 15. Wir kennen die Geschichte. Als Adventisten, da wird eben das Bild des falschen Sabbats, des Sonntags aufgebaut, das Bild des Tieres, die Verfolgung. Alle, die nicht so wie das wie päpstliche Priesterhierarchie denken, werden verfolgt und zu Tode kommen. Und das wird ihnen angedroht. Und hier wird der falsche Sabbat geheiligt. Und es verführt die, Vers 14, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun gegeben sind. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, das die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen sollen. Also praktisch, dass Amerika, ja, in der Prophetie auch erwähnt, haben wir schon in etlichen Predigten behandelt, macht dem ersten Tier, der päpstlichen Priesterhierarchie, ein Bild der Verfolgung, um es anzubeten. Und es wird auch ein Mahlzeichen eben geben. Und es, Vers 15, und es wurde ihm gegeben, das Bild des Tieres und einen Geist zu verleihen, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet würden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Also alle, die sich nicht dieser neuen Weltordnung, die dann ausgerufen wird und die jetzt schon aufgebaut wird, anschließen wollen, werden getötet werden. Ja, das gleiche Bild erscheint hier wieder. Und hier ist die Frage, ob wir eben auf der Seite Gottes bleiben, ob wir Gott treu bleiben, seine Gebote halten, also nicht sündigen gegen Gott nicht den Schnürsenkel zu binden oder was uns so einfällt, weil Gott sieht das. Gott sieht das Herz an und weiter in Offenbarung 14 ist das später erklärt in der dreifachen Engelsbotschaft, dass diejenigen, die eben das Bild des Tieres anbeten werden, auch das Mahlzeichen annehmen werden, egal ob an die Stirn oder an die Hand, von Gott eben vernichtet werden. Es ist wichtig, Gott gehorsam zu sein und nicht zu sündigen, aufzuhören, bewusst gegen Gott zu sündigen. Das ist wichtig, das Evangelium, in Griechisch, die gute Botschaft von der Errettung von der Sünde. Ja, gibt es heute noch Menschen, die wie diese drei Freunde von Daniel hier standhaft geblieben sind, Schadras und seine zwei Gefährten, oder Daniels, die sich auch nicht vor einer Löwengrube gescheut haben, wo die Löwen extra hungrig gehalten wurden, trotzdem Gott treu zu bleiben und nicht das Fenster zu schließen. Daniel hätte ja auch, ja gut, jetzt ist dieser Befehl von dem König da ausgegangen, ich habe immer beim offenen Fenster gebetet, ich kann jetzt ja mal, das steht ja nirgendwo in der Bibel drin, dass ich Fenster geöffnet haben muss beim Gebet. Ich kann auch das Fenster mal schließen und dann mich still niederknien und beten, ja, dass es eben keiner hört. Das ist ja auch ein Gebet, was Gott annimmt, oder? Könnte man auch denken, oder? Aber Daniel hat das nicht gemacht. Daniel hat seiner Gewohnheit nach, trotz dieses Todesbefehls, dieses Todeserlasses praktisch, hat er das Fenster wieder geöffnet und hat Gott laut angebetet, dass draußen die Leute es hören konnten. Das war ein Zeugnis des Gehorsams Gott gegenüber. Ja, wo sind heute diese grundsatzfesten Nachfolger Jesu, die eher sterben würden, als gegen Gott zu sündigen? Ja, denken wir an den Charakter Josefs zum Beispiel. Josef, der mit der Frau von Potiphar, von seinem Vorgesetzten da, als Sklave, als Hausdiener angestellt war und wie er geflohen ist. Er hat nicht diskutiert mit der Sünde, also mit der Verführung, mit der Frau. Die hat sich bestimmt gut zurechtgemacht. Die sah bestimmt auch gut aus und hat sich da ihm präsentiert, sodass sie ihn sexuell verführen konnte. Ja, aber er hat nicht diskutiert. Er hat ja auch dran denken können, ja, wenn ich jetzt fliehe, Hals über Kopf und sie hält mein Gewand fest, dann hat sie ja einen Beweis in der Hand und wenn sie mich so schon diskreditiert, dann kann sie mich ja auch irgendwie schlecht darstellen, indem sie mein Gewand hinhält und sagt, ja, das hätte er sich alles denken können, oder? Aber nein, er wollte so Gott treu sein, dass er eher das Gewand gelassen hat und sofort geflohen ist, ohne zu überlegen. Er hat nicht an die Konsequenzen gedacht, ja. Wo sind solche Christen heute? Wo sind solche Nachfolger Jesu, die, bevor sie sündigen, eher sterben würden? Gibt es solche Nachfolger heute auch? Gerade in den letzten Tagen braucht die Welt solche Christen, die geradeaus, die genau auf Gottes Wort achten und ihr Leben eher geben würden, als zu sündigen. Und so schreibt Gottes Prophet, Gottes Botin hier in Spirit of Prophecy, Band 4, Seite 186 und 187. Wir werden nicht angenommen und von Gott geehrt, indem wir dasselbe Werk tun, das unsere Väter taten. Wir haben nicht die gleiche Stellung, welche sie innehatten, als sich ihnen die Wahrheit enthüllte. Um so angenommen und geehrt zu werden wie sie, müssen wir das Licht verbessern, das über uns leuchtet. Wie sie das Licht verbessert hatten, welches über sie geschienen hatte, wir müssen so handeln, wie sie es getan hätten, würden sie in unseren Tagen leben. Luther und die Wesleys waren Reformer in ihrer Zeit. Und es ist unsere Pflicht, das Werk der Reformation fortzusetzen. Wenn wir es vernachlässigen, das Licht zu beachten, wird es zur Dunkelheit. Und der Grad der Dunkelheit wird proportional dem abgelehnten Licht entsprechen. Was ist das neue Licht, was wir heute in den letzten Tagen haben? Ja, die dreifache Engelsbotschaft, eigentlich ganz einfach. Die Gerichtsbotschaft, 1844 begonnen, die Gesundheitsbotschaft, eine gesunde so weit wie möglich von tierischen Produkten befreite Ernährung, ja, gesunde Lebensweise. Das ist die Botschaft der Welt. Das ist das Licht, was wir der Welt weitergeben sollen, was wir beachten sollen. Ja, seit 1844 ist das Gericht und hier hat die Botin Gottes noch einmal eine interessante Tatsache gezeigt bekommen, einen Traum. Und das entspricht dem Gericht 1844, ab dem Gericht seit 1844 bis heute. Wir sind uns gar nicht bewusst, was das bedeutet, in der Zeit des Gerichts zu leben. Von Gott werden nämlich alle Taten gewogen, 1. Samuel 2, Vers 3. Und da schreibt sie: Ich habe einen Engel gesehen, der mit Waagschalen in der Hand dastand und die Gedanken und Interessen des Volkes Gottes, vor allem der Jugendlichen, wog. In der einen Schale waren die Gedanken und Interessen, die himmelwärts gerichtet waren, in der anderen die Gedanken und Interessen, die auf die Erde abzielten. Und in dieser Schale wurden der Lesestoff geworfen, all die Geschichten, man kann hier jetzt einsetzen, alles, was heute so von Gott ablenkt, alles Weltliche und nicht, was lebensnotwendig ist, ja, kann in diese Waagschale geworfen werden, womit wir uns so täglich beschäftigen, außer mit Gott. Die Kleidung auch über Gedanken über Kleidung und das äußere Erscheinungsbild und wie wir uns darstellen, die Eitelkeit, der Stolz und so weiter. Das ist alles in der Waagschale da eingewiesen. Das war ein ernster Augenblick, sagt sie. Die Engel Gottes hielten die Waagschalen und wogen die Gedanken derer, die sich als Gottes Kinder ausgaben. Aller, die behaupteten, der Welt abgestorben zu sein und nun für Gott zu leben. Die Waagschale mit den irdischen Gedanken, mit der Eitelkeit und dem Stolz ging abwärts, obwohl ein Gewichtsstein nach dem anderen von der Schale herabfiel. Ich habe es euch vorgelesen, ein bisschen klein, aber die andere Waagschale mit den Gedanken und Interessen, die auf den Himmel gerichtet waren, stieg so nach oben, wie die andere heruntersackte. Aber wie leicht war sie? Ich kann dies so erzählen, wie ich es gesehen habe, aber ich kann niemals den ernsten und lebendigen Eindruck wiedergeben, der sich mir einprägte, als ich dem Engel zusah, wie er die Gedanken und Interessen des Gottesvolkes abwog. Da sagte der Engel: Können solche Menschen in den Himmel betreten? Nein, nein, niemals. Sage ihnen, dass die Hoffnung, die sie jetzt hegen, vergeblich ist. Wenn sie nicht schleunigst Buße tun und sich die Erlösung sichern, müssen sie umkommen. Ist ja auch die Botschaft an Laodicea: Tue Buße, kehre um, ja, sagt Jesus uns heute. Sie spricht weiter hier: Ich sah, dass einige noch kaum wissen, was Selbstverleugnung oder Opfer bedeutet oder was es heißt, um der Wahrheit willen zu leiden. Doch wird keiner in den Himmel kommen, ohne ein Opfer gebracht zu haben. Ein Geist der Selbstverleugnung und der Opferbereitschaft sollte gepflegt werden. Einige haben sich ihren Körper noch nicht auf den Altar Gottes geopfert. Sie geben sich einem witzigen und launenhaften Temperament hin, sie befriedigen ihre Lüste, geben ihre selbstsüchtigen Interessen nach und achten nicht auf die Sache Gottes. All jene, die bereit sind, für das ewige Leben auch Opfer zu bringen, werden es erhalten. Es lohnt sich wirklich dafür zu leiden. Es lohnt sich, dass ich dafür zu kreuzigen und jeden Götzen dafür hinzugeben. Die ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit wird alles andere aufwiegen und jedes rein irdische Vergnügen in den Schatten stellen. Das war auch die Geschichte, die Kindergeschichte am Anfang. Gott gibt uns äußerlich einen Apfel und wir, dieser Apfel, ich habe doch so viel zu essen, so viel Gutes und so, ich mag den Apfel Gottes nicht. Aber wir sollten in diesen Apfel Gottes hineinbeißen und darin befindet sich der Diamant, das Reich Gottes, der Schatz, der ewig, auch hier schon auf der Erde, ja. Der Friede Gottes hier auf der Erde ist mehr wert als jeder irdische Schatz. Was nützt es mir, so viel Reichtum, so viel anzuhäufen und dann an Magenkrebs zu sterben oder an irgendwelchen Organbeschwerden zu sterben? Ja? Was nützt es denn, das ganze Leben zu ackern und zu aufzugeben für ein, was auch immer man auf der Erde hier ansammelt, ja, ob das ein Haus oder ob das irgendwelche Reichtümer sind, ja? Und dann krank zu werden und es gar nicht genießen zu können. Ohne den Frieden Gottes nützt es gar nichts. Heute ist es Zeit, dass ihr euch Gott übergebt, schreibt Ellen White in Selected Messages 1, 191 im Englischen. Heute ist es Zeit, dass ihr euch Gott übergebt, damit ihr von aller Selbstsucht gereinigt werdet. Heute müssen eure Gefäße gereinigt werden, damit ihr für den Himmelstau bereit seid, bereit für die Ausgießung des Spätregens. Der Spätregen wird nämlich kommen. Und der Segen Gottes wird jede Seele erreichen, die von aller Ungerechtigkeit gereinigt ist, damit wir für die Zeit der Erquickung von dem Angesicht des Herrn und für die Taufe des Heiligen Geistes vorbereitet sind. Sie schreibt weiter in Steps to Christ 62, das ist das Lieblingsbuch, Schritte zu Jesus, im Englischen Seite 62. Es bleibt uns überlassen, unsere Fehler auszumerzen und den Tempel der Seele von jeglicher Verunreinigung zu säubern. Dann aber wird der Spätregen auf uns fallen, wie der Frühregen auf die Jünger zu Pfingsten. Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2 war das, Entschuldigung. Schatzkammer der Zeugnisse, Band 2, Seite 58. Und jetzt Steps to Christ 62. Die Bedingung des ewigen Lebens ist heute genauso, wie es schon immer war, schon wie es im Paradies war, vor dem Fall unserer ersten Eltern. Vollkommener Gehorsam dem Gesetz Gottes gegenüber, vollkommene Gerechtigkeit. Das ist das, was Schadrach, Abednego und Meshach ausgeübt haben. Vollkommenen Gehorsam Gott gegenüber. Sie haben eher sterben wollen, als gegen Gott zu sündigen. Das ist doch etwas, ein Vorbild. Ja, interessant ist auch, dass sie schreibt auch hier in Zeugnisse Band 5, Seite 186, Absatz 4, durch den Glauben, also niemand kann zur Sünde gezwungen werden. Also keiner hat eine Ausrede, bewusst gegen Gott sündigen zu müssen. Ja? Durch Glauben und Gebet können alle den Anforderungen des Evangeliums nachkommen. Niemand kann zur Übertretung gezwungen werden. Also Schadrach, Meshach und Abednego konnten nicht gezwungen werden. Das war alles freiwillig. Sie konnten nicht gezwungen werden, niederzuknien. Ja? Das war freiwillig. Ehe die Leidenschaft, also zuerst muss die Zustimmung gegeben werden. Die Seele muss die sündige Handlung beabsichtigen. Ehe die Leidenschaft über den Verstand und die Sünde über das Gewissen den Sieg erringen kann. Die Versuchung, wie stark sie auch sein mag, ist niemals eine Entschuldigung für die Sünde. Interessant, ne? Natürlich ist es so, wenn man jetzt ein sündiges Leben geübt hat, also sich jahrelang immer in Sünde, immer alles schlecht gemacht hat, dann kann man das überhaupt nicht mehr empfinden, hat man kein Empfinden mehr für was Gutes, ja? Und da muss Gott einen dann erst wieder rausholen. Auch seit Anfang an hat keine Ausrede gehabt. Interessant, ja, das steht in 1. Mose 4, Vers 6 bis 7. Da hat Gott persönlich gesprochen. Und der Herr sprach zu Kain. Das war noch bevor er seinen Bruder Abel umgebracht hat. Also da ist noch keiner gestorben und keiner wurde ermordet. Da hat der Herr gesprochen hier. Warum bist du so wütend? Und warum senkt sich dein Angesicht? Also das ging darum, dass Abel hat eben das richtige Opfer, also von den Tieren in seiner Herde geopfert. Und Kain, der war Ackerbauer, ja, und hat eben Getreide und Korn und Früchte und Gemüse und so, also zumindest Getreide und Korn angebaut und hatte seine Früchte geopfert. Und Gott hat das Opfer nicht angesehen, sondern nur das richtige Opfer Abels, seines Bruders. Und jetzt war ihm Kain so zornig und wütend. Und Gott erinnert ihn hier, warum bist du so wütend und warum senkt sich dein Angesicht? Jetzt sagt Gott etwas Interessantes. Ist es nicht so, wenn du Gutes tust, so darfst du dein Haupt erheben. Wenn du aber nicht Gutes tust, so lauert die Sünde vor der Tür und ihr Verlangen ist auf dich gerichtet. Du aber sollst über sie herrschen. Also interessant, seit Anfang an ist das Evangelium schon bekannt geworden. Ja? Also auch durch Adam und Eva, die haben es ja von Gott direkt gesagt bekommen, ja, dass ein Erlöser kommen wird. Aber dass eben die Menschen mit Gottes Hilfe über den also nicht sündigen sollen. Schatzkammer 1, Seite 59. Wer jedoch alle Prüfungen besteht und überwindet, ganz gleich für welchen Preis, also egal ob dann Feuerofen ist oder was auch immer, ja, hat den Rat des treuen Zeugen beachtet, wird den Spätregen empfangen und somit würdig sein für die Aufnahme ins Reich Gottes. Das ist doch gar nicht so schwer, oder ist das so schwer? Es ist ja auch so, dass Jesus einen besonderen Namen bekommen hat. Ja, der Sohn Gottes ist er geworden. Und bei seiner Geburt hat er einen besonderen Namen bekommen extra. Von Gabriel hatte diesen Namen der Maria und dem Josef überbracht. Matthäus 1, Vers 21. Sie wird aber einen Sohn gebären, das ist der Erretter der Menschheit. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben, das Deutsch heißt das Jesus, ja. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden, also weg von ihren Sünden, also wieder zu Gott bringen. Und der Name Jesua ist eine griechische Umschrift des hebräischen Joshua. Und dieser Name bedeutet, der Herr ist Rettung. Rettung von Sünden. Christus macht uns zu Teilhabern der göttlichen Natur und lässt uns überwinden. Und so schreibt hier in Weg zur Gesundheit im Englischen, Seite 180, der Erlöser nahm die Gebrechlichkeit der Menschheit auf sich und lebte ein sündloses Leben, damit die Menschen keine Angst haben müssen, dass sie wegen der Schwachheit der menschlichen Natur nicht überwinden können. Christus kam, um uns zu Teilhabern der göttlichen Natur zu machen, und sein Leben bezeugt, dass der Mensch in Verbindung mit Gott keine Sünde begeht. Das ist interessant. Ja, wie hätte sonst Jesus sagen können zu der Ehebrecherin in Johannes 8, Vers 11 oder zu dem Geheilten am Teich am Bethesda? Hat er dort einen Gelähmten geheilt und zu beiden hat er gesagt, sündige hinfort nicht mehr, also übertrete Gottes Gebote nicht mehr. Ja, wie hätte er das sonst sagen können? Wenn es nicht möglich wäre, ist es Unsinn, Gott, dass Jesus sowas sagt. Und es ist ja auch so, wenn ich jetzt meinem Nachbar, ich gehe vorbei an das Fenster meines Nachbarn und schlage diese Scheibe ein von meinem Nachbarn, dann ärgert sich doch der Nachbar, oder? Jetzt gehe ich hin, es tut mir leid, ich entschuldige mich dafür. Jetzt setzt der Nachbar wieder eine neue Scheibe ein. Jetzt gehe ich da wieder vorbei, och, jetzt schlage ich wieder die Scheibe einfach ein. Wie oft würde ich das wohl machen und wie oft würde der Nachbar das dulden und entschuldigen? Irgendwann würde ein Nachbar sagen, also Junge, irgendwas muss ein Problem da haben, ja? Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir eine Sünde bereuen und aufgeben wollen, ja, wird uns Gott helfen, auch eine bewusste Sünde aufzugeben, ja? Aber wenn wir immer wieder dieses bewusste Sündigen, ach, ich mach's aber trotzdem, ja, irgendwann, das ist schwierig, das zu begründen dann, ne? Das ist sehr schwierig. Unser Heiland hat es uns vorgemacht und durch seinen Sieg hat er uns auch die Kraft gegeben im beharrlichen Widerstand gegen Satans Versuchung. Ruf an die Jugend, schreibt Ellen White, Seite 29. Das Beispiel des Heilandes lehrt uns, dass unsere einzige Hoffnung auf Sieg im beharrlichen Widerstand gegen die Anläufe Satans liegt. Jesus Christus, der im Kampf gegen die Versuchung über den Feind der Seelen triumphierte, kennt Satans Macht über die Menschen und besiegte ihn um unserer Seligkeit willen. Als Überwinder überlässt er die Früchte seines Sieges uns, damit wir in unseren Bemühungen zum Widerstand gegen Satans Angriffe unsere Schwachheit mit seiner Kraft und unserer Unwürdigkeit mit seinem Verdienst verbinden können. Und getragen von seiner immerwährenden Macht vermögen wir in seinem allmächtigen Namen der Gewalt teuflischer Versuchungen zu widerstehen und zu überwinden, wie Christus überwunden hat. Als ich mich bekehrt hatte, ja, habe ich das in Anspruch genommen. Ich habe geraucht, ich habe Schweinesteaks gegessen, ja, ich hab mich ein Jahr lang nur von Schweinesteaks ernährt. Gegrillte Schweinesteaks mit heftig Senf und Bier drauf und Alkohol kistenweise getrunken, ja. Und ich habe immer, wenn ich so an Grillpartys für heute noch vorbeigehe, habe immer noch so diese Lust, also das ein Bierchen zu trinken, das ist immer noch da, ja. Mit Gottes Hilfe, ich wusste, das ist Sünde gegen Gott, ich muss das aufhören. Rauchen und all diese Drogen und solche Dinge, ja. Und mit Gottes Hilfe, mit Gottes Allmacht habe ich das überwinden können, solche Sünden, ja. Und auch andere Sünden, die Gott uns zeigt, die uns bewusst werden, ja, wo wir gegen Gott sündigen, wo wir unseren Nachbarn geärgert haben, was er uns erzählt hat, das können wir doch alles bereinigen mit dem Nachbarn, mit Gott. Und es ist nicht schwer. Paulus hat noch einmal zur Erinnerung gesagt, Galater 1, Vers 8, dass es kein anderes Evangelium gibt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel auch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Es gibt keine andere Möglichkeit, als mit Gottes Hilfe zu überwinden und zu stehen. Und wenn es uns das Leben kosten sollte. Jesus hat gesagt, wenn wir Gott lieben wollen, ja, liebt ihr mich, Johannes 14, Vers 15, so haltet meine Gebote. Und es ist nochmal zur Bestätigung gesagt, 1. Johannes 5, Vers 3, denn das ist Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, und seine Gebote sind nicht schwer. Das Schwere ist nur unser Ich, und dass wir manche Sünden einfach lieben, und wir hassen die Sünde nicht, und wir lieben diese bewussten Sünden. Das ist das Problem. Und das müssen wir mit Gottes Hilfe überwinden. Und ich würde heute nicht vor euch stehen, wenn ich das nicht ein Stück weit bis heute geschaffen habe. Ja? Wir haben einen Weg der Heiligung, mit Gott zu gehen. Und der ist beendet, wenn wir zur Ruhe gelegt werden oder wenn Jesus wiederkommt. Bei einem von beiden Ereignissen. Ja? Und täglich werden uns Dinge bewusst und wir können mit Gott das ins Reine bringen. Das ist der Weg eines Christen. Ein leuchtendes Beispiel für unsere Familie, unsere Angehörigen, wo Gott uns hingesetzt hat. Und wie wir heute in der Lektion schon gesagt haben, also an das erinnern sich dann die Ungläubigen. Also ich habe mich erinnert an das, wenn meine Eltern, meine Großeltern in die Gemeinde gegangen sind und ich gelästert habe, dass sie Gott treu waren. Ja, ich wollte von Gott nichts wissen vor meiner Bekehrung. Habe ich immer gepiesackt und habe die geärgert und uns dumm dargestellt und so, ja, das dumm hingestellt. Aber wisst ihr, als ich mich bekehrt hatte, das hat mich so leid getan. Ja, und das hat mich erinnert, was ich falsch mache, und hat mich auf den richtigen Weg gebracht. Also das war nicht umsonst, das immerwährende Stehen und an Gott festhalten und Gott zu lieben, ja. Auch wenn manchmal könnte man denken, jetzt, warum begreife ich, habe es ihm 100.000 Mal erklärt, dass Gott an erster Stelle in meinem Leben steht, ja, einem ungläubigen Familienmitglied oder einem Freund oder was auch immer, ja. Aber trotzdem, vielleicht das 100.000 und erste Mal überzeugt ihn vielleicht. Bei mir war es zumindest so. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Das tut mir leid, meiner Mutter, meiner Großmutter gegenüber, meiner Familie gegenüber. Es tut mir so leid. Nicht so entschuldigt bei denen. Aber an das, was die gesagt haben, damals erinnere ich mich dann immer. Jetzt auf dem Weg mit Gott, dass es richtig war, den Sabbat heilig zu halten, Gott treu zu sein, Gott zu lieben, an die erste Stelle zu setzen. Ja. Und wir haben so viel stärkende Ermutigungen. In Philipper 4, Vers 13, ich vermag alles, alles vermag ich, durch den, der mich stark macht, durch Christus. Immer wenn eine Versuchung kommt, mich an Christus zu halten und nicht zu sündigen, Gott treu zu bleiben. Und das ist der Weg eines Christen, ja. Und wenn wir gefallen sind, zu Gott gehen und Gott bitten, dass er uns wieder vergibt und wieder aufnimmt. Und bewusst entscheiden, ich sündige nicht mehr, Herr, hilf mir zu widerstehen. 1. Korinther 10, Vers 13, da Paulus ist so ein guter, ja, der war so richtig schön, der hat uns das deutlich klar gemacht, wie das mit Gott das Leben so aussieht, ja. Es hat euch bisher noch, 1. Korinther 10, Vers 13, ja, es hat euch bisher noch nur menschliche Versuchungen betroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch einen Ausgleich schaffen, einen Ausgang schaffen, sodass ihr es ertragen könnt. Und Philipper 2, Vers 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen und das Vollbringen wirken kann nach seinem Wohlgefallen. Also wenn ich mal nicht will und wenn ich mal so, passiert immer, wenn man so viel in der Welt dann einfach gearbeitet hat oder was sich da mal beschäftigen musste, ja, dann hat man manchmal nicht so das Wollen, sich mit Gott zu beschäftigen und so. Und da kann man sich auch das Wollen von Gott schenken lassen, ja. Herr, schenk mir doch die Liebe wieder, dein Wort zu lesen, zu studieren und dir näher zu kommen. Ja, ich überspringe mal ein bisschen was, ne? Damit das nicht so lange dauert. Ja, im Christi Gleichnisse, Seite 310, 312. Durch seinen vollkommenen Gehorsam hat er, also Jesus, es jedem Menschen ermöglicht, den Geboten Gottes zu gehorchen. Wenn wir uns Christus völlig hingeben, dann ist unser Herz mit seinem Herzen verbunden. Unser Wille verschmilzt mit dem Seinen. Unser Denken verbindet sich mit seinem Denken. Die Gedanken werden ihm unterworfen. Wir leben sein Leben. Und dies ist es, was es bedeutet, das Kleid seiner Gerechtigkeit zu tragen. Wenn der Herr uns dann anschaut, sieht er nicht das Kleid aus Feigenblättern, unser eigenes Kleid, sondern er sieht nicht die Nacktheit und die Entstellung der Sünde, sondern sein eigenes Kleid der Gerechtigkeit sieht er dann. Was er uns anlegt, welches ist vollkommener Gehorsam gegen Jahwes Gesetz, gegen Gottes Gesetz, ja? Und dann so einen schönen Vergleich, den kennen wir alle, ne? In 1. Korinther 9, Vers 24 bis 27. Kennt ihr das mit der Rennbahn, was Paulus hier erwähnt? Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt? Lauft so, dass sie ihn erlangt. Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem. Jene um einen vergänglichen Siegeskreis, also die in der Rennbahn laufen, zu empfangen. Wir aber als Christen, um einen unvergänglichen Siegeskranz zu also das ewige Leben zu bekommen. Ja? So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse und führe einen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, also irgendwohin, irgendwelche eigenen Anstrengungen machen. Nein, sondern mit Gottes Hilfe. Sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Paulus bezieht sich hier auf die korinthischen Spiele, die isthmischen Spiele. Ja? Die wurden in der Nähe von Korinth ausgetragen, zu seiner Zeit damals. Das war zum ersten Mal 582 vor Christus. Und das war dort das Heiligtum auf dem Land, im ländlichen Raum, das Heiligtum des Isthmus, am Isthmus. Heidnische Götter wurden dort verehrt. Und das war auch ein Teil der Olympischen Spiele. Und dort wurden zum Beispiel athletische Kämpfe ausgetragen und Wettläufe wurden dort veranstaltet. Und ja, von allen unter den Griechen und Römern eingeführten Spielen waren diese Wettläufe die ältesten und beliebtesten. Könige und Staatsmänner und Vornehme zählten zu den Zuschauern dort. Junge Leute von Rang und Reichtum beteiligten sich an den Läufen. Also nicht jeder konnte daran teilnehmen, sondern es mussten wirklich reiche Leute sein, die es bezahlen konnten und die auch einen Rang und Namen hatten. Also da konnte nicht irgendein Bettler mitlaufen, weil das Problem war, wenn man den hinterher geehrt hat, dann hat man einen Bettler geehrt. Das war unangenehm. Also man hat nur Reiche geehrt und die dann, die Familien und das Land, wo er herkam, die Stadt, das war Griechenland, waren Haufen Stadtstädte. Damals, und die Stadt hat man damals geehrt. Also praktisch, wenn ein Läufer gewonnen hatte, hat die Stadt einen großen Ruhm und große Ehre bekommen, ja. Und diese Läufer schreckten vor keinem Mühen oder irgendwelcher notwendiger Abhärtung zurück, um den Preis zu gewinnen, Erster zu sein. Und es gab keinen zweiten Platz, nur ersten Platz. Und das war... Strenge Regeln gab es dort, kein Abweichen. Und diejenigen, welche sich dort als Mitbewerber qualifizieren wollten, um da mitzulaufen, mussten sich einer anstrengenden Vorbereitung unterziehen. Es durfte kein schädliches Frönen des Appetits oder irgendeiner Befriedigung, welche die geistige oder körperliche Kraft schwächen würde, durfte nicht vollzogen werden. Also man musste sich ganz streng an Diäten halten, an ganz strenge Trainingsnormen, ja, früh zu Bett gehen und all diese Dinge, ja. Und wer in dieser Kraft dann, die er gewann durch sein enthaltsames Leben, dann die Schnelligkeitsprobe dann, um aufgenommen zu werden, erreichen, also bewältigen konnte, der durfte die Hoffnung auf Erfolg haben. Er musste starke und geschmeidige Muskeln haben, er musste seine Nerven gut beherrschen und jeder Schritt, den er in der Rennbahn lief, musste genau überlegt sein und musste ganz leicht, also musst wirklich üben zu laufen, sonst kannst du nicht gewinnen. Denn es gab nur einen Sieger. Und die strengsten Preisrichter haben das Rennen beobachtet und niemand konnte irgendeinen unerlaubten Vorteil gewinnen, ja. Jeder musste dort genau die gleichen Regeln beachten. Das ist so ähnlich wie heute in der Olympiade, ja. Und die Läufer riskierten alles, um zu gewinnen. Manche erholten sich nie von ihren Strapazen, von ihren körperlichen Anstrengungen. Und das war nicht selten so, dass die Läufer dann aus Überanstrengung aus Mund und Nase geblutet haben. Ja, dass die Lunge geplatzt ist oder das Röhrchen geplatzt sind, Blutäderchen geplatzt sind und sie geblutet haben, furchtbar. Ja. Aber die Teilnehmer haben diese Risiken Lebenslage brechen oder sogar den Tod in Kauf genommen, um siegreich zu sein. Manche haben sogar gesagt, ich will eher sterben, als nicht zu gewinnen. Und wenn ein Gewinner das Ziel erreichte, hat dann das ganze Stadion ein großer Beifall erfüllt und eine ungeheure Menge hat ihm zugejubelt und diese Stadt, wo er herkam, seine Familie wurde auf ewig erhöht, ja, kam zu Ehren. Und die Preisrichter übergaben ihm dann den Siegeskranz. Und oftmals war es auch so, oder manchmal war es so, dass die sich so beanstrengt haben, die Läufer, dass sie, als sie den Siegeskranz im Empfang genommen haben, tot umgefallen sind. Ja, aus Vorüberanstrengung. Und ja, das ist doch ein interessanter Vergleich. Paulus vergleicht das hier. Nur laufen wir für das ewige Leben. Für einen ewigen Siegeskranz, ja, und wir müssen nicht uns so strapazieren. Also ich glaube nicht, dass die dreifache Engelsbotschaft, die Gesundheitsbotschaft so schwer ist. Wenn die so schwer wäre, wäre ich von meinen Schweinesteaks nicht weggekommen. Oder? Also ich hätte es nicht geschafft, tut mir leid. Oder Fleisch oder was auch immer ich gegessen habe, ja. Ich wäre nie weggekommen, wenn das so schwer wäre. Wenn Gott uns nicht eine gute Alternative, ein gesundes Leben gegeben hätte, ja. Einen Alkohol aufzugeben. Wenn das so schwer wäre, das ist schwer. Das war schwer. Ich habe heute immer noch, also ich muss aufpassen. Ja, die Sucht ist immer noch im Fleisch. Aber wenn das zu schwer wäre, ja, oder Gott uns nicht genügend Kraft geben würde, die Sünde zu überwinden, ja, also ich bin so schwach. Ja, kennt ihr, war schon mal jemand da? Laodicea, Laodikea heißt das in Türkisch, ja. Im Südosten der Türkei. War schon jemand dort? Hat die 7 Gemeinden besucht? Nein. Sehr interessant. Also ich habe die Reise mal gemacht. Da hingefahren. Da ist so ein Straßenschild, Laodicea. Das ist so für die Offenbarung 13.3, die Laodicea-Gemeinde. Ein guter Ort. Und das sind so die Ruinen, die man dort sieht im Südosten der Türkei. Ja. Das ist das übrige Feld, was dort jetzt noch zu sehen ist von dem Ort Laodicea. Dahinter unter der schwarzen Überdachung, da gehen wir jetzt im nächsten Bild hin, da ist die Gemeinde Laodicea. Das ist die Gemeinde, das ist die Überdachung. Sieht man die Gemeinde, ein Taufbecken haben sie gehabt und all diese Dinge, ja? Das ist die Gemeinde von Laodicea. Und dann habe ich auch Pamukkale besucht. Kennt ihr Pamukkale? Warst du mal da, Eli, ja? Hast du die Füße mal ins Wasser gehalten? Das ist angenehm. Wie warm ist das Wasser? Gut warm, aber nicht zu warm, oder? Kommt aus dem Boden raus, ne? Und da habe ich so ein paar Leute dann gesehen, die haben dann aus diesen warmen Quellen dann ihre Füße reingehalten. Das ist das Laodicea-Wasser, was dort rauskommt. Der weiße Kalkfelsen, diese Verkalkung hat das Wasser ist ziemlich kalkhaltig und hat diese riesen Verkalkung dort produziert. Das kann man hier im vorigen Bild, kann man das sehen. Ich habe das mit einem Panoramabild aufgenommen. Aus dem Weltall im Flugzeug kannst du das riesengroß sehen. Ja, das ist echt. Und unten drunter ist so ein grüner, blaugrüner See und da läuft das Wasser so zusammen unten. Ne? Mal größer abgebaut, ne? Genau. Geschrumpft, ja. Das ist der See unten. Und dann schaut man hoch auf wo die Quellen oben sind, ne? Wo das warme Wasser losgeht. Ja, und da habe ich zum Schluss jetzt ein interessantes Zitat. Da im Spirit of Prophecy Band 4, 337 bis 340. Und da sieht Ellen White so in einem Traum, sieht sie so eine Besprechung, wie Satan mit seinen Engeln sich bespricht, um die Gemeinde Gottes so von dem Endzeitweg von Christus so wegzubringen. Ja, sehr interessant. Also was diese Engel so aushecken. Und da sieht man so die Gesundheitsbotschaften, all das, was Gott gesagt hat, muss richtig sein. Und das sehen wir jetzt. Hört mal gut zu. Sehr interessant. Also sie schreibt hier, während Gottes Volk den Gefahren der letzten Tage näher kommt, hält Satan ernsthafte Beratung mit seinen Engeln bezüglich eines Planes, der am erfolgreichsten sein wird, um ihren Glauben zu Fall zu bringen. Er sieht, dass alle volkstümlichen Kirchen bereits durch seine trügerische Macht in den Schlaf gelullt sind. Durch angenehme Sophistereien und lügenhafte Wunder werden sie weiter unter seiner Kontrolle gehalten. Kann er sie weiter unter seiner Kontrolle halten? Er befiehlt seinen Engeln, seine Fallstricke besonders jenen auszulegen, die Ausschau nach Jesu Wiederkunft halten und sich bemühen, Gottes Gebote zu halten. Also die Schadrachs, Meschachs und Abednegos für die heutige Zeit, für die hat er besonders Fallstricke. Und jetzt, was sind die Fallstricke? Der große Betrüger sagt, also Satan sagt hier, wir müssen auf jene achten, welche die Aufmerksamkeit der Menschen auf den Sabbat von Gott lenken wollen. Diese werden auch viele dazu bringen, den Anspruch des Gesetzes Gottes zu erkennen. Dasselbe Licht, welches den wahren Sabbat zeigt, offenbart auch den Dienst Christi im himmlischen Heiligtum und zeigt, dass das letzte Werk für die Erlösung des Menschen nun voranschreitet. Haltet den Geist des Volkes in Finsternis, bis das Werk beendet ist und wir werden uns der Kirche, also der Gemeinde und der Welt sicher sein können. Der Sabbat ist die große Frage, die über das Schicksal der Seelen entscheidet. Wir müssen den Sabbat, Offenbarung 14, haben wir ja vorhin kurz besprochen, wir müssen den Sabbat, den wir erschaffen haben, also den Sonntag, erheben. Wir haben es veranlasst, dass er sowohl von den Kindern der Welt als auch von den Mitgliedern der Kirchen akzeptiert wurde. Ich habe schon mal geprägt davon, dass die ganzen Vereinigungen den Sonntag als Familientag hochzuheben, ja, das kommt alles, wird alles gesteuert von der römischen Päpstlichkeit im Hintergrund, ja. Um die Welt zu vereinen mit der Kirche in diesen falschen Sonntagsanbetungen. Jetzt müssen wir die Kirche veranlassen, sich mit der Welt zu vereinigen, um ihn zu unterstützen, diesen falschen Sabbat. Wir müssen mit Zeichen und Wundern wirken, um ihre Augen für die Wahrheit zu verblenden und sie dahin bringen, Vernunft und Gottesfurcht zu verwerfen und Traditionen und Gebräuchen eher zu folgen. Ich werde beliebte Prediger beeinflussen, die die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer von Gottes Geboten ablenken werden. Das, was die Schrift als perfektes Gesetz der Freiheit, sagt Jakobus ja, bezeichnet, soll als Joch der Sklaverei dargestellt werden. Unhaltbar. Das Gesetz der Freiheit ist ein Joch der Sklaverei, das nicht gehalten werden kann. Die Massen akzeptieren die Erklärung der Schrift von ihren Predigern und erforschen nicht für sich selbst. Indem ich durch die Prediger wirke, kann ich deshalb die Massen nach meinem Willen kontrollieren, sagt Satan hier. Doch unsere Hauptsorge ist, die Sekte der Sabbathalter zum Schweigen zu bringen. Wir müssen sie überhäufen mit allgemeiner Verachtung. Ist das nicht so, dass wir mit Sabbat verachtet werden, oder? Dass wir immer durch Nachbarn oder wenn die das mitbekommen, schief angeschaut werden. Sabbatheiligung, die halten den Sabbat, das ist komisch. Was für ein komisches Volk, oder? Wir werden große und weltweise Männer auf unsere Seite ziehen, also all die Gelehrten und Professoren, diejenigen, welche Autorität haben, dazu verleiten, unsere Absichten auszuführen. Dann soll der Sabbat, der Sonntag, den ich erschaffen habe, durchgesetzt werden durch härteste und strengste Gesetze. Jene, welche ihn nicht achten, sollen aus den Städten und Dörfern vertrieben werden und sollen Hunger und Entbehrungen erleiden. Wenn wir einst die Macht haben, werden wir zeigen, was wir mit jenen tun, die nicht von ihrer Treue zu Gott abweichen wollen. Wir brachten die römische Kirche dazu, Gefängnis, Marter und Tod über jene zu bringen, welche ihre Verordnungen verwarfen. Und jetzt, wo wir die protestantischen Kirchen und die Welt unter diesen rechten Arm unserer Macht bringen, also die römische Kirche, werden wir, also diese Ökumene, ja, alle unter einem Dach, werden wir zum Abschluss ein Gesetz haben, um alle diejenigen auszurotten, die sich nicht unserer Autorität beugen wollen. Wenn der Tod die Strafe für die Übertretung unseres Sabbats des Sonntags sein wird, dann werden viele, die nun zu denen zählen, die Gebote Gottes halten, auf unsere Seite überlaufen. Das war das Bild des Tieres und Schadrach, Meschach und Abednego als erstes Bild, ja, das Standbild damals zum Vergleich, ja, kommt jetzt wieder. Dann werden viele, die nun zu denen zählen, eben auf die Seite Satans überlaufen. Doch bevor wir zu solch extremen Maßnahmen voranschreiten, müssen wir all unsere Weisheit und List aufbringen, um jene zu verführen und einzufangen, welche den wahren Sabbat ehren. Wir können viele durch Weltlichkeit, Lust und Stolz von Christus trennen. Also wenn wir nicht in den Apfel von Jesus beißen wollen, ja, demütig sein wollen, dann werden wir diesen Edelstein nicht finden darin, ja. Wenn von Christus getrennt sein, durch eigene Lust, durch Weltlichkeit und Stolz, ja. Sie mögen sich in Sicherheit wähnen, dass sie an die Wahrheit glauben, doch durch Nachgiebigkeit gegenüber ihrem Appetit oder niederer Leidenschaften, welche die Urteilskraft verwirren und das Unterscheidungsvermögen zerstören, wird ihr Fall verursacht. Interessant. Die dreifache Engelsbuchstabe ist genau richtig. ja, die Gesundheitsbotschaft aufzuhören mit tierischen Produkten, damit unser Unterscheidungsvermögen klar und deutlich ist, ja. Mensch, ist doch wunderbar, das ist doch, wie frei habe ich denn, als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, gelebt, ja. Meine Geschwüre sind zurückgegangen, sämtliche Erkrankungen, Knieprobleme, das ist alles so Arthrose an Erscheinungen, ja. Das ist alles weggegangen, ja. Also einen gesunden Lebensstil in der dreifachen Engelsbotschaft, das hilft uns, eine nicht nur gesund zu werden oder gesünder zu leben, sondern auch unser Unterscheidungsvermögen, unsere Urteilskraft zu stärken. Durch jene, die eine Form von Gottesfurcht haben, aber seine Kraft nicht kennen, können wir viele gewinnen, die uns sonst großen Schaden zufügen würden. Diejenigen, die das Vergnügen mehr lieben als Gott, werden unsere effektivsten Helfer sein. Die Begabten und Intelligenten dieser Klasse werden als Köder dienen, um andere in unsere Fallstricke zu locken, ja. Lieber das, die Welt und die Vergnügungen mehr lieben als Gott. Sagt Paulus ja auch irgendwo, ne? Viele werden ihren Einfluss nicht fürchten, da sie sich zum gleichen Beglauben äußerlich ja bekennen, ne? Wir werden diese zur Annahme verleiten, dass man es mit Christus Ansprüchen nicht mehr so genau nehmen muss, wie sie einst geglaubt haben, und dass sie mit der Anpassung an die Welt einen größeren Einfluss über weltliche ausüben könnten. Also das Gemeindeboot, was Gott gegeben hat, ein bisschen anbohren, ein bisschen weltliches Wasser reinlassen, damit der Rand nicht mehr so hoch ist, damit der Rand tiefer kommt, damit die Welt leichter reinflupsen kann. Ja. Aber was passiert mit dem Gemeindeboot, wenn es angebohrt wurde und das Wasser reinkommt und es zu sinken beginnt? Was passiert dann? Ja, es geht unter. Also wenn wir mehr weltlich werden und mehr uns den Gebräuchten der Welt anpassen, dann werden wir wie die Welt sein. Dann ist nichts mehr mit Gottes Gemeinde. Auf diese Weise werden wir sie von Christus trennen. Dann werden sie keine Kraft mehr haben, unserer Macht zu widerstehen, und letztendlich werden sie bereit sein, ihren früheren Eifer und ihre Hingabe lächerlich zu machen. Bis aber der große, entscheidende Schlag getan werden kann, müssen unsere Anstrengungen gegen diejenigen, die Gebote Gottes halten, unermüdlich werden. Wir müssen in all ihren Zusammenkünften zugegen sein. In ihren großen Versammlungen wird unsere Sache viel erleiden, und wir müssen äußerst wachsam sein und uns unserer verführerischen Künste bedienen, um Seelen daran zu hindern, die Wahrheit zu hören und von ihr geprägt zu werden. Darum ist es so wichtig, im Gottesdienst bei der Predigt die Gedanken auf Gott zu richten und nicht an weltliche Dinge zu denken, sondern was wird da gesagt? Vorträge, die zu Christus führen, immer die Gedanken bei Gott lassen und bei denen, wer da vorne spricht, ne? Menschen mit falschen Lehren, mit gerade so viel Wahrheit, um Seelen zu verführen, werde ich unter ihnen als meine Agenten haben. Ich will auch Ungläubige anwesend sein lassen, welche ihre Zweifel betreffend der Warnung des Herrn an seine Gemeinde zum Ausdruck bringen werden. Wenn die Menschen diese Warnungen lesen und daran glauben, besteht wenig Hoffnung, sie zu überwinden. Doch wenn wir ihre Aufmerksamkeit von diesen Warnungen ablenken können, werden sie in Unwissenheit bleiben über unsere Macht und List, und sie werden letztendlich in unseren Reihen verbleiben. Gott wird es nicht erlauben, dass sein Wort straflos geschmäht wird. Wenn wir die Menschen für eine gewisse Zeit verführen können, wird Gottes Gnade zurückgezogen werden, und er wird sie unter unserer Kontrolle überlassen. Wir müssen Verwirrung und Zwiespalt verursachen. Wir müssen durch Sorgen ihre eigenen Seelen zerstören und sie dazu bringen, einander zu kritisieren, zu richten, zu beschuldigen und zu verurteilen, und Selbstsucht und Feindschaft unter ihnen erhalten. Wegen dieser Sünden verbannte uns Gott vor seinem Angesicht, und alle, die unserem Beispiel folgen, werden ein ähnliches Schicksal erleiden. Also interessant, oder? Das ist eigentlich die ganze Zusammenfassung unserer Gesundheit, des Evangeliums, der Endzeitbotschaft, die wir so haben als Siebentagsadventisten. Ja? Ein letztes Zitat. Ganz interessant. Da schreibt sie in Zeugnisband 5, Seite 216. Diejenigen, die sich mit der Welt vereinen, erhalten die Prägung der Welt und werden dadurch auf das Mahlzeichen des Tieres vorbereitet. Solche, die sich aber selbst misstrauen, die sich vor Gott demütigen und ihre Seelen durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit reinigen, wird dagegen das himmlische Wesen aufgeprägt. Sie machen sich bereit, das Siegel Gottes an ihren Stirnen zu empfangen. Sobald der Befehl ausgeht, sie mit dem Zeichen zu versehen, wird ihr Charakter auf ewig rein und fleckenlos bleiben. Geschwister, lasst uns doch unter dieser zweiten Klasse sein. Unter dieser zweiten Klasse der Erretteten. Und es als etwas Schönes empfinden, das Ich aufzugeben und unser Ich unter Gottes Willen zu stellen. Egal, was es in unserem Leben kosten sollte. Ja? Und wenn es das Leben selbst kosten sollte, wie wir am Anfang gehört haben. Lasst uns dabei sein, diesen Weg Gottes zu gehen. Der Herr sei mit uns. Amen. Amen.